angepasst? Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Durch die Folgen der Klimakrise treten immer häufiger Dürren und Hitzewellen auf. Flüsse führen zeitweise extremes Niedrigwasser und die Grundwasserspiegel, die sinken. Gleichzeitig häufen sich Hochwasser- und Starkregenereignisse. Ja, gerade das Thema Wasser ist in der Klimaanpassung allgegenwärtig. Die Aufgabe der Zukunft wird es sein, einen Ausgleich zu schaffen. Das ist wichtig für die lokale Klimaregulation bei Hitze. Und genau deswegen beschäftigen wir uns heute hier in Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung, mit dem Thema Wasser in der Stadt. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich freue mich, Jan-Hendrik Trapp als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Jan ist Diplomsoziologe und seit vielen Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIFU, also dem Deutschen Institut für Urbanistik, und leitet dort das Team Infrastruktur und Sicherheit im Forschungsbereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen. Hallo Jan, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Daniela, schön bei euch zu sein.
Dann fangen wir auch direkt an und so kurz zur Einordnung. Wie genau sehen deine Aufgabenfelder oder Arbeitsfelder in diesem Themenbereich aus?
Du hattest ja schon gesagt, von der Ausbildung her bin ich Soziologe und beschäftige mich aber als Sozialwissenschaftler seit vielen Jahren mit Fragen der Transformation von stadttechnischen Infrastruktursystemen. Das heißt, als Soziologe geht es mir dann eben gar nicht so sehr um die reine technische Lösung. Das verstehe ich auch nicht, muss ich eigentlich auch gar nicht so verstehen, sondern mich interessiert eher die Frage der Governance von Infrastrukturen und der institutionellen Rahmenbedingungen. Und wenn wir uns anschauen, Infrastrukturen als große technische Systeme haben eben bestimmte Merkmale, die dann insbesondere auch die Transformation, also die gezielte Veränderung dieser Infrastrukturen erschweren. Und das sind dann klassische Fragen, sag ich mal, Forschungsfragen und Tätigkeitsfelder eines Soziologen, der dann eben fragt, ja, wie kriegen wir diese Veränderung hin, beziehungsweise warum kriegen wir sie nicht hin? Das sind dann die Punkte, sage ich mal, die in diesem ganzen Themenbereich Infrastruktur, der Transformation der Infrastrukturen mich beschäftigen.
Und da spielt halt auch eben das Thema Wasser eine ganz, ganz große Rolle, und zwar eine Schlüsselrolle, also Wasser als Schlüsselelement bei der Klimaanpassung im urbanen Raum. Wie würdest du das Themenfeld umreißen?
Du hattest jetzt zum Einstieg schon im Grunde genommen das Dilemma oder die Extreme irgendwie sehr schön aufgemacht. Also Wasser ist zum einen eine Bedrohung, nämlich dann, wenn es in kurzer Zeit in extremer Menge vom Himmel fällt und zu Überflutungen führt, Starkregen eben. Und gleichzeitig haben wir es auch zunehmend mit längeren Trockenperioden, um nicht zu sagen Dürren, zu tun. Also Wasser ist immer auch ein knappes Gut oder wird zunehmend zu einem knappen Gut. Und das auch in Deutschland, wo die Diskussion der Siedlungswasserwirtschaft in Deutschland viele Jahre hinweg ja eigentlich immer unter dem Stichwort auch geführt wurde, naja, Deutschland ist ein wasserreiches Land und Wassereffizienz und Nutzung von Wassereffizienz ist hier gar nicht so das Thema. Ich glaube, hier hat sich die Diskussion in den letzten Jahren erheblich gewandelt und wir sehen, dass eben Wasser Knappheit eben auch bei uns zunehmend ein Thema wird. Und dann ist Wasser in der Stadt insbesondere auch ein Schlüsselelement der Klimaanpassung, da ich Wasser eben als Kühlmittel auch verstehen kann. Ja, also Wasser, wenn es verdunstet, zeugt Verdunstungskühlung. Und viel wichtiger ist aber eigentlich noch, dass ich Wasser brauche, um städtisches Grün dauerhaft in Trockenperioden am Leben zu halten. Das heißt, Wasser sichert die Ökosystemleistungen dieser grünen Infrastrukturen, wenn ich sie als Infrastruktur auch begreifen möchte. Und insofern ist Wasser hier eben dann das zentrale Element.
Also im ersten Moment denkt man ja eigentlich daran, dass Wasser eher so was für Flusslandschaften im Umland ist. Aber du hast es natürlich jetzt gerade auch schon beschrieben, also wie zentral das Thema Wasser oder das Wasser als Element halt auch eben in der Stadt ist, durch die wenigen Grünflächen, durch die Versiegelung ganz sicherlich auch und dadurch natürlich auch durch die Gefährdung, was dann Hitze angeht. Aber warum ist das so zentral in der Stadt, unabhängig jetzt von dem, was du gerade schon angesprochen hattest?
Ja, Wasser in der Stadt ist deswegen zentral, eben weil wir durch die städtische Bebauung die Wasserbilanz im städtischen Raum extrem verändert haben. Also wir reden hier eher von einer urbanen Wasserbilanz, die eben bedingt, dass ein Großteil des Niederschlags, der auf den Boden fällt, oberflächlich abläuft. Wir leiten das dann in unsere Kanäle und versuchen es möglichst schnell aus der Stadt herauszubringen. Mhm. Und dieser Ansatz ist eben in Zeiten des Klimawandels so nicht mehr zu halten, sondern wir müssen versuchen, uns auch in Städten wieder viel stärker an eine natürliche oder naturnahe Wasserbilanz heranzutasten, sage ich mal, wo eben ein Großteil des Wassers im Boden bleibt, entweder verdunstet, über Pflanzen verdunstet oder auch zum Teil versickert. Und der andere Punkt, irgendwie, warum das Wasser einfach nochmal für Städte so zentral ist, ist, wir haben natürlich in Städten einerseits diesen erheblichen, ja, großen Runoff und durch die Versiegelung und durch das Einleiten in Kanäle eben auch die ganzen Überflutungsrisiken, die ich vorhin schon angedeutet habe. Also Wasser ist einfach dann eine Bedrohung und zugleich sehen wir aber auch, dass, da kommen wir vielleicht nochmal stärker jetzt auf das Zusammenspiel Stadt und Region und Flusslandschaften auch zu sprechen. Ja, also Wasser in den Städten natürlich auch einen hohen Bedarf erstmal hat und wir viele deutsche Kommunen haben, wo Wasser über viele Kilometer in Fernleitungssystemen aus Wassergewinnungsgebieten dann in die Städte transportiert wird und wir eben zum Teil auch sehen, dass diese, ich sag mal, Logik des Ferntransports und einfach den Wasserbedarf auszulagern in andere Regionen und sich dort das Wasser zu besorgen, das auch ein Stück weit an seine Grenzen kommt. Also wir in manchen Regionen, die Trinkwasser für größere Städte fördern, eben auch hier an die Grenzen dessen kommen, was ökologisch vertretbar ist. Und wir deshalb in Städten uns auch die Gedanken machen müssen darüber, wie wir Wasser, wie wir uns nicht nur vor Wasser schützen, sondern wie wir Wasser auch effizienter nutzen. Für die ganz verschiedenen Nutzungen, die wir eben einfach in Städten dann auch für Wasser haben. Und auch vielleicht das ändert sich noch, wenn wir über Wassernutzung in der Stadt nachdenken, dann denken wir natürlich zunächst einmal an die häusliche Nutzung von Wasser, also Wasser als Trinkwasser zum Duschen, zum Kochen, dergleichen. Und wir aber zunehmend in Zeiten des Klimawandels, das hatte ich ja vorhin mit der Trockenheit und der Ökosystemleistung von Stadtgrün schon angedeutet, wir eben auch in Städten zunehmend über Bewässerung von Grün nachdenken müssen. Und insofern die Wasserbedarfe auch im urbanen Raum hier tendenziell eher noch steigen.
Jetzt hast du es ja zwischendurch angesprochen. Also wir würden natürlich jetzt auch gerne an den Gedanken, die du jetzt auch gerade gesagt hast, also man muss sich Gedanken darüber machen, dass eben, dass man was ändert. Da würden wir natürlich auch gerne teilhaben. Aber du hast es ja auch gesagt, in die Stadt, die existiert ja schon. Da ist ja Bestand vorhanden. Also da, die Straßen, die Häuser, die ganze Infrastruktur wurde ja vor Jahren mit einem ganz anderen Hintergrundwissen gebaut. Das kann man ja nicht ganz einfach abreißen und trotzdem schreit logischerweise und zu Recht jeder nach grün-blauen Lösungen. Heißt das eigentlich grün-blaue Lösungen versus graue Lösungen, die wir ja eben als Bestand eben auch haben? Kann man die kombinieren? Wie sehen die überhaupt aus?
Also wir werden sie auf irgendeine Art kombinieren müssen. Und du hast vollkommen recht, die große Herausforderung dieser Klimaanpassung und der Transformation der Wasserinfrastrukturen und des urbanen Raums ist keine Herausforderung in der Neubauplanung. Da können wir relativ frei vorneweg planen und insofern, das ist eigentlich nicht der spannende Punkt. Der spannende Punkt ist, und die Technik ist auch da, der spannende Punkt ist, wie kriegen wir das wirklich in diesen Bestandsquartieren hin, die, wie du richtig gesagt hattest, ja einfach hohe Pfadabhängigkeiten haben. Also der Bestand ist da, der ist stabil und robust und nicht so ohne weiteres veränderbar und es kostet in der Regel auch extrem viel Geld, dann dort ranzugehen. Insofern, ja, wenn wir, und mein Hintergrund ist ein Forschungsprojekt, das wir fürs BMBF gemacht haben, vor einigen Jahren schon, Networks, da haben wir von blau-grün-grauen Infrastrukturen immer gesprochen, die vernetzt gedacht werden müssen. Wir haben diese drei Farben für uns so verstanden oder definiert, dass wir gesagt haben, eine blaue Infrastruktur im städtischen Kontext ist all das, was erstmal Wasser als sichtbares Element dominant hat. Also was, wo das Blau des Wassers vorherrschend ist. Das sind also Wasserflächen in der Stadt. Das können natürliche Gewässer sein, das können aber auch künstliche Gewässer sein, wie Teiche zum Beispiel. Grüne Infrastrukturen in der Stadt waren für uns all das, was grün wirkt oder was man wahrscheinlich gemeinhin als Stadtgrün kennt. Das sind Parks, das sind Straßenbäume, das sind aber auch begrünte Dächer oder Grünfassaden. Das können Mulden sein, straßenbegleitend, in den Straßenbäume stehen und dergleichen. Also das wären grüne Infrastrukturen und graue Infrastrukturen, zumindest in dem Forschungsrahmen für uns, war tatsächlich die technische Wasserinfrastruktur. Also oft wird unter grauer Infrastruktur, wenn mich Leute fragen, verstehen die erstmal die Häuser, ne, das Gebaute, die gebaute Umwelt der Stadt und Straßen. Wir hatten ein Stück weit einen engeren Blick da in unserer Definition gesagt, graue Infrastruktur sind die technischen Wasserinfrastrukturen. Also all das, was irgendwie in Rohren, Kanälen, technischen Anlagen betrieben wird. Und Der Punkt ist, dass wir sagen, diese verschiedenen Infrastrukturen, also naturnahe Infrastrukturen, wie es blaue und grüne Infrastrukturen, die technischen Infrastrukturen, die können, wenn man sie geschickt vernetzt, eben wechselseitig stützen. Ich habe zu viel Wasser, das ich eben nicht in den Kanal reinbringe. Das heißt, die graue Infrastruktur der Stadtentwässerung ist überlastet im Starkregenfall. Und ich kann dafür aber dann komplementär oder in Ergänzung zu der technischen Infrastruktur eben die grüne Infrastruktur zum Einsatz bringen, dass ich sage, ja, Regenwasser muss eben auf grünen und Freiflächen zurückgehalten werden und auch auf bebauten Flächen beispielsweise dann in Form eines Gründachs eben zurückgehalten werden und verzögert in den Kanal eingespeist werden oder eben vielleicht sogar auch irgendwie zur Verdunstung gebracht werden. Und genauso denken wir darüber nach, wie wir die graue Infrastruktur nutzen können, um die Ökosystemleistung der grünen Infrastruktur zu stärken, nämlich im Trockenheitsfall, dass die technischen Infrastrukturen eben als Bewässerung dienen und ich eben Betriebswasser zur Bewässerung dann hier heranbringe. Und das sind, also das Denken in diesen Kombinationen ist, glaube ich, wichtig, in dieser Vernetzung. Und das führt aber eben auch dazu, dass ich, wenn ich dann im Bestandsquartier bin, ich mir genau die Frage stelle, wo habe ich eigentlich die Flächen, ja, um mehr Grün unterzubringen, weil wir werden mehr Grün brauchen in der Klimaanpassung. Ich habe das Problem, dass die technischen Infrastrukturen in der Regel schon gelegt sind, auch im Haus. Also ich komme im Haus, wir leiten ja alles Abwasser aus dem Haus, sei es aus der Dusche, aus dem Handwaschbecken, von der Spülmaschine und der Toilette, das geht in einen Abwasserkanal. Und es wäre unter ökologischen Gesichtspunkten absolut sinnvoll und rational zu sagen, naja, irgendwie die Wässer sind unterschiedlich verschmutzt und wir müssen die eigentlich trennen. Und wenn ich das aber jetzt an der Quelle im Haus schon machen wollte, käme ich natürlich dazu zu sagen, ja, das Wasser, das ich im Klo runterspüle, ist eben anders verschmutzt und muss ich vielleicht trennen von dem Wasser, was ich in der Dusche und im Handwaschbecken ableite, weil das ist in der Regel schwach verschmutzt. Und das kann ich relativ unkompliziert behandeln und aufbereiten und ich dann, wenn ich das denn irgendwie dann sogar im Haus mache, auch dazu gibt es technische Lösungen oder im Quartier, ich dieses dann aufbereitete Wasser, das hat keine Trinkwasserqualität, aber es hätte eine Qualität, mit der ich dann beispielsweise im Quartier Straßenbäume oder sonstige Grünflächen bewässern könnte. Das heißt, hier muss ich einerseits im Haus gegebenenfalls darüber nachdenken, Infrastrukturen zu verändern. Ich denke das aber auch am Grundstück und sogar grundstücksübergreifend auf Quartiersebene.
Aber das sind ja jetzt, also das sind ja alles, ich sage jetzt mal, Ideen, Visionen, Planungen, Konzepte. Wie realistisch sind die in der Umsetzung? Welche Herausforderungen machen sich da breit? Und vor allem, wer müsste da tatsächlich alles mit am Tisch sitzen, um genau in so eine Planung und dann auch eben in die Umsetzung zu gehen?
Also in der Tat, wenn man sich das nochmal von der Figur vorstellt, im alten System gab es einen Stadtentwässerungsbetrieb, der für die Stadtentwässerung und die graue Infrastruktur zuständig ist. Und es gab ein Grünflächenamt, das für die Pflege der Grünflächen zuständig ist. So, und Grünflächen aber als in der Regel zunächst einmal als Freizeit- und Erholungsflächen gedacht sind. So, und diese Wahrnehmung oder dieser Blick auf diese Infrastrukturen sich nun ändert. Das heißt, zumindest Infrastrukturbetreiber der Stadtentwässerung und Grünflächenämter müssen sich neu unterhalten, müssen in Kooperation treten, weil, wie ich vorhin ja schon dargelegt hatte, diese beiden Infrastrukturen oder Bereiche irgendwie im Klima, in der Klimaanpassung und wenn ich über vernetzte Infrastruktur nachdenke, sich ganz anders verknüpfen werden. Das heißt, zumindest sind das schon mal zwei zentrale Player, die ich brauche. Und das andere sind natürlich, ist die Frage, wie komme ich an die Flächen in der Stadt? Da ist dann die Stadtplanung gefordert. Ich werde einerseits natürlich dann mit Wohnungsgesellschaften auch darüber reden müssen, wenn sie große Flächen irgendwie besitzen, wie bewirtschaften wir diese Flächen? Andererseits auch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, man muss ans Haus rangehen, wie komme ich mit Wohnungsgesellschaften oder Eigentümern irgendwie ins Gespräch darüber, dass ich das Regenwasser am Gebäude oder vielleicht sogar im Gebäude anders bewirtschafte. Insofern, das sind Fragen, wo all diese Akteure reinkommen, die aber, glaube ich, das Thema Wasser bisher in dem Maße nicht für sich auf der Agenda hatten und wo gleichzeitig auch, und das macht halt dann das Problem aus, sie hatten es nicht auf der Agenda, der ganze Rechtsrahmen und auch die Finanzierungslogik sozusagen eine andere ist und wir hier eben, wenn wir über neue Aufgaben und Verknüpfungen nachdenken, wir auch zu neuen Aufgabenzuweisungen kommen müssen und damit zu veränderten Kooperationen und Abstimmungsprozessen. Und das ist die, wenn ich das Ganze als einen Transformationsprozess betrachte, also wo wir zu einem neuen System dann auch irgendwann gelangen werden, ist das eben die riesengroße Herausforderung. Alle werden sich bewegen müssen, alle werden auch ein Stück weit von ihren vielleicht auch alten und liebgewonnenen, aber in Zeiten des Klimawandels vielleicht doch auch überholten Vorstellungen ein Stück weit Abstand nehmen müssen.
Du hast es ja gerade schon allein bei der Aufzählung der einzelnen Player, die man eben dazu braucht. Du hast es ja eigentlich auch schon erwähnt. Also die kommen ja aus so unterschiedlichen Bereichen. Da ist ja Stichwort Zielkonflikt. Das ist ja sehr klar, dass es da wirklich unterschiedliche Wahrnehmungen und Priorisierungen gibt. Wie kann man denn dies angehen? Also weil manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, dass die Verfügbarkeit von Parkplätzen wichtiger ist als jetzt eben vorhandene Erholungsflächen, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Ist das ein strukturelles Problem? Wie kann man das angehen?
Also ob das ein strukturelles Problem ist, weiß ich gar nicht. Also es ist auf jeden Fall ein mentales Problem und vielleicht auch ein emotionales Problem in dem Sinne, wie das Auto als Fetisch in unserer Gesellschaft auch insbesondere gewertet wird. Und möglicherweise ist es auch eine Machtfrage im Sinne von, wer hat irgendwie in so einem Stadtplanungsprozess gelegentlich eine hohe Diskursmacht. Ja, also sind es dann vielleicht doch eher die Autobesitzenden, die sich da im politischen Rahmen durchsetzen. Also insgesamt, warum, und ich persönlich verstehe es dann an der Stelle auch nicht, warum Parkplätze an dieser Stelle dann oft so ein hohes Gewicht haben. Ich bin auch kein Verkehrsforscher, sei dahingestellt. Aber du siehst schon irgendwie, das ist dann auch, und auch mit Hinblick auf die Akteure, die ich vorhin genannt hatte, Grünflächenamt, Stadtentwässerungsbetriebe, das sind natürlich alles Bereiche, die auch unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen und ganz unterschiedliche Ausbildungen hinter sich haben und die auch unterschiedliche Sprachen oft miteinander, also in ihrem jeweiligen Rahmen sprechen und die jetzt lernen müssen, die Sprache des jeweils anderen auch ein Stück weit zu verstehen, die Zwänge, die der andere jeweils vielleicht auch hat, zu verstehen und hier einfach einfach eine neue Form von Auseinandersetzung und integrierter Planung erforderlich ist. Und das ist jenseits der rechtlichen Frage, wie organisiere ich das und wie kriege ich Haftungsfragen untergebracht, wie kriege ich Gebührenfragen sauber gelöst, wenn eben das Niederschlagswasser nicht über den Kanal entwässert wird, da greift dann die Stadtentwässerung, das ist dann eine öffentliche Aufgabe, da geht es dann um Gebührensatzungen, sondern wenn die Stadtentwässerung eben sagt, ja, wir geben das Regenwasser nicht mehr nur in den Kanal, sondern wir wollen das Regenwasser auch über eine Grünfläche bewirtschaften. Wird diese Grünfläche dann zu einer sozusagen Regenwasserbewirtschaftungsanlage? Wird die entsprechend gewidmet und ausgewiesen? Ist dann die Stadtentwässerung dafür zuständig? Bleibt das nach wie vor im Grünflächenamt? Wer zahlt dann eigentlich die Pflege für dieses Grün, wenn diese Grünfläche eine Regenwasserbewirtschaftungsanlage ist und vielleicht nicht mehr eine Freizeit- und Erholungsfläche? So, ist dann auch die Pflege einer Grünfläche durch die Abwassergebühren mit zu finanzieren? So etwas. Und das sind dann Fragen, da stößt man dann eben, sag ich mal, zum Teil auf Neuland und das gilt es eben zu klären.
Aber das kommt ja dann zu anscheinend Unverständnis, Missverständnis, wie auch immer, weil eben unterschiedliche Betrachtungsweisen. Aber gibt es da irgendwelche Tricks und Kniffe, neue Instrumente, die helfen können, um eben dieses Thema auch dann tatsächlich durchzusetzen? Also naturbasierte, wassersensible Planung?
Ja, also sag mal so, wir haben unglaubliche Bandbreite an technischen Lösungen. So, das ist das eine. Das andere ist, ich kann mit Blick auf planerische Ziele, sei es Annäherung an den naturnahen Wasserhaushalt oder aber auch Gewässerschutz, dann habe ich hier eben ein ganz unterschiedliches Instrumentarium, was ich irgendwie kleinräumig irgendwie ansetzen kann. Und was hier sicherlich hilft, ist, neben dem Denken in technischen Lösungen auch natürlich sich zu überlegen, welche Steuerungsinstrumente wirken hier denn? Und da kann ich einerseits über Förderprogramme natürlich gehen. Also es gibt einige Kommunen, Berlin und Hamburg beispielsweise, die ein Gründachförderprogramm haben. Das ist dann eben ein Steuerungsinstrument, das auf eine ganz konkret technische Option hin fungiert und wirkt. Ja, und es gibt aber auch andere Steuerungsinstrumente, so etwas wie auch in Berlin irgendwie sozusagen jetzt umgesetzt, eine Regenwassereinleitbegrenzung, die insbesondere in dem innerstädtischen Quartier, wo wir in Berlin einen Mischkanal haben, das heißt, das häusliche Abwasser und das Regenwasser gemeinsam in einen Kanal einmünden und sich das, die Wasser dort eben vermischen, dass ich in diesem innerstädtischen Bereich, wenn ich hier neu baue oder auch wenn ich maßgeblich ein Bestandsgebäude umbaue, ich eben dafür Rechnung tragen muss, dass kein Regenwasser mehr in diesen Mischkanal eingeleitet wird. Das heißt, das ist eine, sag ich mal, eine sicherlich sehr harte Regel in dem Sinne von, das geht dann nicht, ist aber technikoffen. Das heißt, als Investor, als Bauherr kann ich mich aus diesem breiten Instrumentenkasten, sage ich mal, der Wasserbewirtschaftung im urbanen Raum bedienen und kann mir überlegen, okay, mit welcher Maßnahmenkombination kriege ich jetzt hier das Regenwasser auf meinem Grundstück bewirtschaftet und kann eben sicherstellen, dass ich nicht nur nichts in den Kanal einleite, dazu bin ich ja sozusagen gezwungen, sondern ich muss auch noch nachweisen, dass mein Grundstück bis zu einem bestimmten Regenereignis eben überflutungssicher ist. Das heißt, dass es hierzu keinen Schäden in den angrenzenden Grundstücken kommt. Und das sind dann Steuerungsinstrumente, die in ihrer Logik erstmal sehr, sehr sinnvoll sind. Und eine andere, auch in Berlin wiederum verfolgte Strategie ist, dass man eben auch sich genau vorgenommen hat, wie man oder Flächen von dieser Mischkanal-Kanalisationseinzugsbereichsfläche pro Jahr abzukoppeln. Die Maßgabe ist 1% pro Jahr. Wenn man das zu Ende denkt, kommt man dazu, dass man dann die Abkopplung in 100 Jahren geschafft hätte. Das ist natürlich, hört sich erstmal wahnsinnig viel an, aber es ist wird andererseits natürlich dem Umstand gerecht, dass die Transformation gerade in Bestandsquartieren extrem herausfordernd ist und man gleichzeitig aber gesagt hat, okay, wenn wir gucken uns das Stadtgebiet an und wir wissen, wo unser Mischkanalsystem ist und wo die Einläufe sind und wo auch dieses Mischkanalsystem hin im Starkregenereignis dann notentwässert, also in der Überflutung dann überläuft in ein natürliches Gewässer. Und so hat man in Berlin eben dann auch gesagt, ja, wir wollen primär erstmal entlang des Landwehrkanals anfangen, hier die Flächen, die versiegelten Flächen vom Kanal abzukoppeln. Das heißt, man hat räumlich eine Fokussierung vorgenommen, wo man erstmal konkret irgendwie einen ansetzt. Und auch das ist natürlich eine Art von Steuerung, weil ich dann darüber meine Ressourcen und Prioritäten räumlich fokussiere und aber natürlich auch eine Arbeitsbelastung. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen in der Stadtplanung und auch in den Stadtentwässerungsbetrieben nichts Besseres zu tun hätten, ihr System immer neu umzustellen, sondern die haben ja auch einen Alltag und die haben ja auch, sag ich mal, Standardprozesse und insofern ist dieses Umsteuern wie natürlich auch ein Stück weit irgendwie eine Aufgabe, die, sag ich mal, neben der normalen Regelroutine irgendwie vielleicht auch nochmal zusätzlich anfällt.
Neben der normalen Regelroutine heißt ja dann eigentlich, dass das trotzdem noch nicht so zum Tragen kommt, wie es eigentlich müsste. Oder missverstehe ich das da?
Im Prinzip hast du recht. Also wir reden über Verfahren und über Infrastrukturlösungen, die in dieser Kombination so noch nicht in der Breite sich in der Planung befinden. Also hier fehlen Routinen. Es wird in Kommunen sehr unterschiedlich gehandhabt, wenn ich jetzt eine Fläche als Regenwasserrückhalte oder multifunktionale Fläche ausweise, die im Starkregenereignis geflutet wird, wo dann eben Regenwasser eingestaut wird, um eben es nicht in den Kanal zu bringen und in anderen Bereichen die Überflutung zu verhindern. Wo die Frage, muss ich so eine multifunktionale Fläche, wie muss ich die sichern, also verkehrlich sichern, damit da niemand reinfällt, wenn die Fläche überflutet ist. Weil das vielleicht noch nicht so verbreitet ist, es dann auch manchmal Regelwerke gibt, die dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht fehlen, gibt es da eben Unsicherheit und diese Unsicherheit dann dazu führt, dass ich auch in der Planung schon einen höheren Abstimmungsprozess habe. Und das eben auch ämterübergreifend und disziplinübergreifend. Wir würden das jetzt so machen als Stadtentwässerung oder wir wünschen uns das. Aber Grünflächenamt, wie siehst du das? Wie siehst du das Straßenamt? Wenn wir Regenwasser von der Straße ableiten wollen, das aber stark belastet ist, wäre es nicht möglich, hier vielleicht auch die Verkehrsbelastung zu reduzieren? Insofern kommt man dann schnell von einem aufs andere.
Du hast vorhin ganz kurz den Kostenaspekt angesprochen. Also natürlich, also auch gleichzeitig im Zuge dessen natürlich auch Förderungen und. Wie wird das Kostenthema angegangen?
Das Kostenthema ist in der Tat ein schwieriges. Wir hatten in dem Forschungsprojekt, wo wir verschiedene, sage ich mal so, vernetzte Infrastrukturoptionen in partizipativen Prozessen entwickelt haben, wo wir dann auch natürlich gefragt werden, so, naja, was, das ist ja alles schön und gut, aber was kostet das denn? Wir haben versucht, also übergreifend und allgemeine Kosten abzuschätzen und die zu benennen. Und wenn man in der Literatur schaut, stellt man fest, dass das, sag ich mal, im schlechterdings eigentlich nicht möglich ist, es im Allgemeinen zu bleiben. Also man kann die Kosten eigentlich nur dann abschätzen, wenn man wirklich im konkreten Vorhaben exakt plant, wie das aussieht, wie das aussehen soll, wie die Bodenbeschaffenheiten sind, wie die Statik eines Gebäudes ist und dergleichen. Zum anderen, in den vielen Kommunen ist es ja so, es gibt eine, oder in einigen Kommunen gibt es irgendwie eine gesplitterte Abwassersatzung, das heißt, häusliches Abwasser und Niederschlagswasser werden getrennt irgendwie erfasst in der Gebührenordnung. Wenn das der Fall ist, kann ich natürlich als Hausbesitzer sagen, okay, ich leite mein Regenwasser eben nicht mehr in den Kanal ein. Dann kann ich mir natürlich das Niederschlagswasserentgelt einsparen und muss das eben nicht finanzieren. Das sind allerdings relativ überschaubare Einsparungseffekte. Anderer Punkt, das ist jetzt vielleicht auch gerade nicht vor dem Hintergrund auch der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds jetzt vielleicht auch gerade kritisch. Aber gleichwohl, ja, das Gebäudeenergiegesetz sieht ja eine ganze Reihe von Förderungen vor, um eben die Wärmewende voranzutreiben. Und man kann sich die Frage stellen, brauchen wir nicht auch nochmal gesonderte Finanzierungsinstrumente für die Klimaanpassung? Und an der Stelle würde ich sagen, dann ist die Wasserwende, ist eben die Klimaanpassungswende und die Wärmewende im urbanen Kontext wäre dann die klimaschutzbezogene Transformation und Wendedebatte. Ja, und im allerbesten Fall denken wir nicht über die Wärmewende nach und über die energetische Sanierung im Gebäudebestand, ohne gleichzeitig auch darüber nachzudenken, wenn wir das Haus schon anfassen und eine grundlegende Sanierung im Gebäudebestand machen müssen, dass wir dann gleichzeitig auch uns mit der Wasserfrage auseinandersetzen und uns überlegen, wie können wir Wasserressourcen denn hier besser bewirtschaften. Also eine Baumaßnahme, ja, verschiedene Ziele, die ich dann anpacke.
Ich wollte gerade sagen, also man hört natürlich aus deinem ganzen Reden heraus, du bist ja auch ganz nah an der Realität, an der Umsetzung beziehungsweise Planung und eben auch an den Herausforderungen dran. Was ich sehr interessant fand, ihr habt ein Spiel entwickelt. Da geht es um Infokarten für die Planung blau-grün-grauer Infrastrukturen. Erzähl ein bisschen dazu.
Ja, also sagen wir mal so, Spiel trifft es nicht so ganz, aber was wir in der Tat entwickelt haben, sind sogenannte Infokarten, auch mit einer Anleitung, wie ich diese Infokarten in Planungsprozessen einsetzen kann. Die grundlegende Idee ist, wie kriegen wir Menschen, die vielleicht wasserwirtschaftliche Laien sind, wie kriegen wir die in Planungsprozesse eingebunden und wie kriege ich diese anderen Menschen sozusagen sprechfähig und mitentscheidungsfähig in der Frage, wie gestalte ich ein Grundstück oder wie gestalte ich ein Quartier, so dass es einen anderen Umgang mit Regenwasser findet und eine andere grüne Infrastruktur vielleicht in einem Quartier stattfinden kann. Und da sind diese Karten, die einerseits verschiedene Maßnahmen aufmachen, die auch Beispiele haben, wie könnte so etwas aussehen, die dann auch stark mit Bildern arbeiten, damit einfach Laien eine Idee haben, okay, was heißt das denn? Wie sieht denn ein, was ist denn ein Mulden-Regolen System. Und all diese verschiedenen Elemente haben wir mit jeweils einer Karte abgebildet. Dort sieht man dann auch, welche Wasserressource brauche ich eigentlich dafür oder ist dafür geeignet. Also brauche ich Trinkwasser oder ist das Regenwasser oder reicht da auch Betriebswasser? Für welches städtebauliche oder strategische Ziel kann ich das eigentlich einsetzen? Also ist dieser Baustein besonders geeignet, um die Hitze in der Stadt zu reduzieren? Ist dieser Baustein besonders geeignet, um die Überflutung in den Griff zu kriegen? Ist dieser Baustein geeignet, um mit Umweltbildungsmaßnahmen vielleicht auch zu hantieren und all so etwas? Und diese verschiedenen Dinge sind eben auf Karten eingebracht. Und im konkreten Planungsprozess führt das dann dazu, dass Menschen diesen Karten an einem Plan sitzen können und sich austauschen können. Wie stellen wir uns eigentlich das Quartier vor? Was ist das planerische Ziel? Was wollen wir hier erreichen? Das wäre dann sozusagen eine Spiel, in Anführungsstrichen, Variante, dass man sagt, okay, wir sortieren jetzt irgendwie von diesen 25 Karten, sortieren wir jetzt erstmal die aus, die alle auf das Ziel Hitze einzahlen. So, dann hat man schon mal eine Reduktion, dann kann man mit diesen Karten anfangen zu spielen und man dann hinterher noch anfängt, naja gut, aber es geht um Hitze, aber es geht auch um was anderes. Ich möchte vielleicht auch überlegen, irgendwie Wassereffizienz nochmal stärker zu machen oder Umweltbildung. Und dann kann man nochmal die Karten sich herannehmen, die explizit für Umweltbildung wirken. Und so komme ich eben zu spielerisch, zu Lösungen, die Ja, die auch irgendwie praxistauglich sind. Und wir hatten es in der frühen Phase in Berlin konkret mit einer Kindertagesstätte erprobt, wo wir eben Teilnehmende aus kommunalem Amt hatten, aber eben auch Leiterinnen und Erzieherinnen der Kita. Und wir mit denen irgendwie gemeinsam sondiert haben, na gut, die Kita musste, es war ein Bestandsgebäude, es sollte erweitert werden, also es gab auch einen Neubau. Was können wir machen, damit diese Kita einen anderen Umgang mit Wasser findet? Und dann haben wir tatsächlich mit Erzieherinnen uns überlegt, okay, wie könnte das denn aussehen? Und mit den entsprechenden, mit dem Schulamt und dergleichen, und sind zu einer Lösung gekommen, ja, wirklich hands-on mit Malen auf dem Plan, mit Karten ausschneiden, mit irgendwie Elemente hinlegen. Also es war wirklich eine Hands-on-Aktion. Das haben wir dann hinterher nochmal in einen eher technischen, strukturierteren Plan überführt und haben dann aber auch geguckt, was heißt das denn für den Abfluss, für die verschiedenen Bilanzen, was heißt das für die Wassermengen in der Bewirtschaftung dieses Grundstücks. Und wir dann festgestellt haben, ja, wir sozusagen moderiert natürlich durch uns, aber wir haben letztlich eine Lösung entwickelt mit diesen Akteuren, die den Zielen entspricht und die es auch möglich gemacht hat, dass diese Kita eben nicht mehr am Mischkanal angeschlossen ist. Regenwasser wird nicht mehr in den Kanal eingeleitet, wird auf dem Grundstück bewirtschaftet. Regenwasser wird zum Teil für die Toilettenspülung genutzt, ja, für das Wasserspiel im Garten, also wenn die Kinder im Sommer irgendwie unter so einem Springbrunnen stehen wollen, da eignet sich eben kein Regenwasser, weil das vielleicht hygienische Probleme hat. Also nehmen wir da dann doch Trinkwasser an der Stelle. Aber gleichzeitig können wir Regenwasser nochmal für andere Dinge auch mit der Bewässerung des grünen Innenhofs nutzen. So, und so haben wir uns mit Laien herangetastet und haben eine absolut funktionsfähige Lösung gefunden, die übrigens jetzt auch mit Mitteln des Stadtumbaus, weil das die Kita in einem Stadtumbau oder Städtebaufördergebiet lag, was jetzt auch so baulich umgesetzt wird.
Das ist natürlich ein perfektes Beispiel, vor allem eben greifbar, also in allen Facetten, also auch eben noch mit die Kosten auch noch bedacht. Jetzt, wenn jetzt uns jemand hört und sagt, boah, also ich möchte jetzt diese Karten auch haben, wer kann das? Wer kann die Karten einsehen?
Wir haben, also die Karten sind kostenlos im Internet abrufbar. Wir haben die Karten über unsere Kanäle beworben. Wir hatten ein begrenztes Set dieser Karten tatsächlich noch mit Mitteln des Forschungsprojekts dann auch ausdrucken lassen. Das ist dann auch wirklich ein schönes Spiel geworden, ein schönes Kartenset geworden. Die sind leider alle vergriffen. Was aber möglich ist, ist natürlich, sich die entsprechenden Dateien im Internet herunterzuladen, und wir können gerne den Link dazu dann angeben, sodass diese Karten, dass sie das zugänglich haben.
Genau das machen wir auch. Zum Schluss, Jan, was muss passieren, damit so ein Planungsprozess so gestaltet wird, dass er auch eine Zukunft hat?
Also wenn ich nochmal von diesem Innovations- und Transformationsgedanken auskomme oder ausgehe, ist, dass wir zumindest, wenn ich in der Neubauplanung bin oder wenn ich in einem klassischen kommunalen Planungsprozess bin, wir immer wieder gesehen haben, dass es eigentlich zu spät ist, wenn der formale Bauleitplanungsprozess schon formal angestoßen ist. Also wir reden dann immer über die Vorplanungsphase oder die Phase 0. Also bevor das offiziell angestoßen ist, da schon mal wirklich die Wasserfrage und die Klimaanpassungsfrage mit in diesen Planungsprozess reinzuholen. Wir haben auch erlebt, dass die Akteure in dieser frühen Phase, wenn wir noch weit davon entfernt sind, dass wir irgendwas in einen B-Plan gießen, der ja dann letztlich Satzungsrecht ist, formal, ja, die Akteure hier noch viel freier sind in dem, wie sie denken und in dem, was sie sich vorstellen können. In dem Moment, wenn ich im formalen Prozess bin, das ist einfach schon viel mehr, sage ich mal, dann kommen viel mehr Argumente rein, wie ist das denn überhaupt, was sagt da die Haftung dazu und so weiter. Also dann verengt sich die Denke bei den planenden Akteuren relativ schnell. Und insofern ist meine Empfehlung, wirklich in dieser frühen Vorplanungsphase schon die zentralen Fragen zu stellen im Hinblick auf Klimaanpassung. Und der andere Punkt ist, also wenn ich über Neubau nachdenke, oft werden ja die Infrastrukturen erst dann geplant, wenn das städtebauliche Konzept im Grunde genommen steht. Und wenn wir über Klimaanpassung nachdenken und auch über grüne, grün-blau-grau vernetzte Infrastrukturen, wir ja aber feststellen, dass das eigentlich ein Zusammenspiel ist. Also so wie ich die Gebäude denke und wie ich die Gebäude auf einer Fläche aufstelle, hat das eben Auswirkungen auf die Frage, welche grünen Infrastrukturen finden denn da Platz oder welche technischen Infrastrukturen kann ich dort unterbringen. Und insofern ist ganz banal. Wenn ich ein Quartier mit steilen Dachgiebeln plane, werde ich da kein Gründach unterbringen können. Wenn ich aber ein Quartier plane mit Dächern, die eben nicht so steil sind oder die eher Flachdächer haben, dann kann ich diese ganzen Dachflächen schon als eine Regenwasserretentionsfläche im Grunde genommen mit ausweisen. Und insofern hängt da vieles zusammen, städtebaulich und infrastrukturplanerisch. Und wenn ich Wasser und Infrastruktur nicht von Anfang an mitdenke, ich da einfach, glaube ich, viele Chancen auch vertue, meine Infrastrukturen klimaresilient und besser an den Klimawandel angepasst, von Anfang an mitzugestalten.
Jan, vielen lieben Dank. Also wir haben gelernt, es ist ein Zusammenspiel und Klimaanpassung muss definitiv von Anfang an mitgedacht werden.
Ja, gerne. Danke für das Gespräch.
Das Thema Wasser wird uns ganz sicherlich noch weiterhin beschäftigen. Also es ist ein ganz großes und vor allem auch ein wichtiges Thema. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, uns bewerten. Wir bieten Ihnen natürlich auch an, Ihre Meinung zu sagen. Machen Sie uns auch Vorschläge, wenn Sie irgendein Thema hier bei uns im Podcast vermissen. Also wir werden uns ganz sicherlich mit der Klimaanpassung in all seinen Facetten beschäftigen und dazu auch die ExpertInnen einladen. Für heute bedanke ich mich bei der Kollegin Dr. Simone Potschun für die redaktionelle Mitarbeit, Produktion Nick Böse und Adrian Cizadi. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.